Heute mit Ulrike Timmer, Mikrofon. Schönen guten Morgen. Wenn man sich mit neugierigen Ohren und offenen Herzens in die Musik von Wolfgang Riem einhorcht, dann gehen seine Kompositionen ganz tief unter die Haut. Schließlich versucht er, das ganze Spektrum menschlicher Empfindungen auszuloten und dazu alle Farben der Klänge. So sind bislang rund 500 Werke entstanden und ich freue mich sehr, dass einer der großen Komponisten unserer Zeit heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Wolfgang Riem. Grüß Sie.
Ich darf mich auch freuen, ja.
Morgen wird zur Eröffnung des Musikfestes hier in Berlin Tutto Guri gespielt. Ein Riesenwerk, großes Orchester, viel Schlagzeug, Tonband, Sprecher. Es geht um Riten, Magie, Energie, aber auch um den ganz, ganz großen Wumms. Den kompletten letzten Teil spielen 6 Schlagzeuger mit vollem Körpereinsatz, Drum Battle. Jemand meinte, das hält ein Raum eigentlich nicht aus. Hat er recht?
Ja, es kommt auf den Raum an. Ich meine, wenn der Raum sich schon mal zu klein erweist, dann kann es an die Grenzen des Aushaltens kommen, aber das ist ja jetzt bei der Philharmonie nicht zu befürchten.
Geht es nur ums Hören oder geht es bei so einem Werk auch ums Fühlen?
Sie haben am Anfang diese Sprachfigur, neugierige Ohren und offene Herzen gebraucht. Die fand ich sehr schön. Man kann auch sagen, offene Ohren und neugierige Herzen, nicht? Das kann man ja wunderbar übereinander kreuzen. Es geht immer um das eine und das andere. Also ein Hören ohne Fühlen. Naja, wer nicht hören will, muss fühlen. Das sind so Erziehungssprüche von früher. Aber das Fühlen ohne Hören ist bei Musik auch schlecht. Wissen Sie, wenn es ihm nur mit Gefühlen kommen und die Musik nur noch einen Erwartungshorizont darstellt, der das erfüllt, was Sie schon gefühlt haben, ist es eigentlich genauso schade, wie wenn man dabei sitzt und eigentlich am einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus gar nichts wahrnimmt und auch gar nichts fühlt. Also es muss immer beides zusammenkommen.
Und konkret, wenn 6 Schlagzeuger loslegen, manchmal spielen die auch ganz leise, das sagen wir dazu, aber sie legen auch wirklich los. Spürt man da die Vibrationen in der Luft? Spürt man das auf der Haut, wenn man
zuhört? Musik spürt man immer auf der Haut. Schauen Sie, wenn eine Solo-Violinsonate von Bach gespielt wird, spüre ich das genauso auf der Haut, als wenn ein großes Schlagzeugorchester mich attackiert.
Wie viel Sog diese Komposition Tutto Guri entwickelt, das teilt sich in einem kleinen Ausschnitt naturgemäß nicht mit, aber doch ein bisschen Eindruck dieses berühmten Schlagzeugteils von Tutto Guri, den wollen wir Ihnen doch zu Ohren bringen. Bitte anschnallen. Aus Tutto Guri von Wolfgang Riem. Schlagzeug mal ganz nah, mal ganz fern, mal ganz leise, mal ganz laut. Was hat Sie gereizt an diesem Instrumentarium, dass Sie ihm so viel Platz gegeben haben?
Also die Darstellung mal ganz leise, mal ganz laut trifft im Grunde genau das, was ich Plastizität nenne, was ich die Perspektivik eines Klanges nenne. Also, dass im einen immer auch das andere anwesend ist. Es ist nicht nur so, dass da ein Vordergrund und ein Hintergrund bespielt werden oder zum Ausdruck kommen, sondern es ist immer in der Sache selber eine, wie beim menschlichen Körper auch, ein Innen und Außen in Aktion. Es ist immer ein Fühlen, ein Aufnehmen, ein Abgeben, ein attackiert werden und ein selber in Angriff nehmen. Und das sind menschliche Situationen, die ich immer in der Musik wahrnehme. Und ich sag's nochmal, nicht nur, wenn Schlagzeug schlägt.
Wir hören sie auch noch mit einer anderen Komposition. Tutto Guri ist ein Zauberwort, etwas Magisches. Was meint das eigentlich?
Soviel ich weiß, ist es eine Art Bezeichnung für einen Priester, für eine rituelle Führungsfigur. Im mexikanischen Ritual, das Artaud in den 30er Jahren wohl bei seinen Reisen nach Mexiko erforscht hat. Ich weiß nicht, inwieweit das ethnologisch korrekt ist, ich denke mal, er war dort als Dichter, als Literat, als Theatermann.
Das Ganze beruht auf einem Gedicht von Artaud.
Ja, mhm. und hat dann dieses Gedicht Tutto Guri geschrieben, das eine Anrufung ist, eine Anrufung von chthonischen, also erdnahen Mächten und eine Anrufung der Sonne. Ich glaube, dass diese ganze rituelle Situation als Hintergrund für ein musikalisches Ereignis von Anfang an von ihm so gedacht war. Aber er hat es in ein Hörspiel hineingenommen, als Teil eines Hörspiels, Schluss mit dem Gottesgericht, pour en finir avec le jugement de Dieu, Schluss mit dem Gottesgericht, da ist es ein Teil und wirkt dort sehr, sehr verstörend, weil es plötzlich eine ganz starke Hymnik bekommt.
Mhm. Es wird auch sehr hypnotisch, wenn man das eine Weile auf sich wirken lässt. Das ist für Sie ein Wiederhören Ihrer Komposition, die sich bei Ihrer Uraufführung bis zu den Taxifahrern durchsprach. Da hieß es, der Riem, das ist doch der mit dem Schlagzeug. Und das war damals kein Kompliment. Wie fühlt sich das an, wenn Sie dieses Werk 35 Jahre später wieder aufgeführt erleben?
Ja, wie fühlt sich's an, wenn man einem Kind begegnet, das jetzt erwachsen ist und sein eigenes Leben hat? Natürlich ist das fern und nah zugleich. Jede Sekunde ist mein Fleisch, wenn Sie so wollen.
Hat sich der Umgang der Musiker mit dem Werk geändert?
Ich glaube, dass sich der Umgang der Musiker grundsätzlich mit meiner Arbeit geändert hat, obwohl damals für viele ein verstörendes Element wohl darin bestand, dass die Musiker so sehr dafür waren. Ich kann mich noch erinnern, der Zuspruch, den ich aus dem Orchester der Deutschen Oper damals erhielt, das hat viele strenge Kritiker etwas, sagen wir es mal, verunsichert. Mhm. Ich galt ja eigentlich als einer, der, wenn ich das immer wieder lesen durfte, gegenüber der Avantgarde sich wie ein Renegat verhielt, nicht? Das war für mich besonders schmerzlich, weil ich mich ja immer als Sohn betrachtet hatte. Ich habe mich immer als Sohn der Avantgarde betrachtet. Aber damals war ja die Diskussion, das ist der, der wieder alles zurückdrehen möchte.
Der sinnliche Töne schreibt.
Der das eben sinnlich macht.
Den Klangfarben und der Instrumente
plötzlich
arbeitet.
Plötzlich wieder mit Tonalität arbeitet und all diese Dinge. Und für mich war das gar nichts Besonderes. Ich hab darin gar keinen Wert an sich gesehen. Aber die Rezeption war so, sagen wir mal, in einer gewissen Strenge gepolt, dass es da doch zu eigentümlichen Wertungen gekommen ist. Aber bitte.
Daniel Harding, der Dirigent, muss morgen Abend jedenfalls ein bisschen Feldherrenarbeit leisten. Und Wolfgang Riem, verzeihen Sie eine spontane Frage. Die Schlagzeuger, die da mit vollem Körpereinsatz sich auch bewegen, wie viel nimmt man an so einem Abend ab?
Wie viel nimmt man
an so einem Abend ab?
Fragen Sie mich mal, wie viel man abnimmt, so ein Stück zu schreiben. Ich meine, geistige Arbeit verbraucht immer die meisten Kalorien.
Tutto Guri von Wolfgang Riem wird morgen Abend aufgeführt beim Berliner Musikfest vom Orchester des Bayerischen Rundfunks. Am Pult dann Daniel Harding. Deutschlandradio Kultur überträgt live und mit allen Kniffen der Tontechnik. Vom Rhythmus Lateinamerikas geprägt ist die Musik von Carlos Santana, Corazon Espinado. Der Komponist Wolfgang Riem ist unser Gast. Und Herr Riem, ich bin ja froh, dass Sie wirklich gekommen sind. Ich habe nämlich gehört, eigentlich geben Sie Interviews lieber per Fax. Warum das?
Ich betrachte das jetzt nicht als ein Interview, ich betrachte das als ein Gespräch.
Danke.
Und was das Interview selbst angeht, da habe ich mich zur Nabokov-Methode, wie ich das nenne, durchgerungen, weil ich die meiste Zeit wirklich für mich selber brauche, für meine Arbeit. Und das, was Interview heißt, bedeutet immer, jemand kommt, jemand stört, jemand geht nicht. Verstehen Sie? Und deswegen lasse ich mir die Fragen zuschicken und beantworte sie schriftlich. Und das kann ich nachts um 3 machen, wenn ich am Schreibtisch am Füllfederhalter kaue und denke, jetzt kann ich mal was zwischendurch machen. Dann kann ich das tun und dann mache ich das gern und es ist erfrischend. Aber am Tag, wenn jemand kommt, stört mich das grundsätzlich. Mhm. Und mit Fax hat die Bedeutung, ich schreibe alles mit der Hand, nicht aus ideologischen Gründen, sondern einfach, weil ich es nicht anders kann und weil es am schnellsten geht.
Wie Kunst in den Kopf kommt und dann als Komposition wieder raus, das ist ja glücklicherweise ein bisschen magisch. Wir wollen trotzdem versuchen, da ein bisschen dran zu rühren, wie sowas funktionieren könnte. Mhm. Brauchen Sie zum Komponieren absolute Stille?
Nein, ich brauche Zeit. Und zwar eine Zeit, die mir gehört. Eine Zeit, die nicht fremdbestimmt ist. Eine Zeit, die nicht auf einen Termin hinausläuft, wo, wie ich das vorhin schon ausgedrückt habe.
Nicht ausgefaxt.
Ja, wo dann schon wieder droht, dass jemand mich stört. Mhm. Und diese Zeit, die mir gehört, die kann auch verstreichen. Verstehen Sie? Da kann auch gar nichts passieren. Aber das ist Arbeit, das ist künstlerische Arbeit. Das Verfügen über Zeit, aus der etwas entsteht, was ich nicht kenne.
Haben Sie eigentlich, wenn Sie diese Zeit haben, einen festen Tageslauf, so Thomas Mansch, bis eins wird komponiert?
Das bildet sich interessanterweise heraus, wenn ich in den Rhythmus eines Stückes hineingekommen bin. Also wenn ich Zeit genug gehabt habe, eben mit der Zeit mich dem Stück zu nähern und ist sozusagen als Arbeitshypothese vor mir sehe. Und dann bildet sich eine ganz, ganz regelmäßige Arbeit heraus, die eigentlich damit endet, dass ich spät nachts ins Bett gehe mit den Gedanken an diese Arbeit, wohl darüber auch träume, was ich Gott sei Dank nicht mehr weiß, weil ich anscheinend gut bewältige, am nächsten Tag aufwache und an den Schreibtisch gehe, um zu sehen, was passiert ist, um weiter zu arbeiten. Und das hat eine ganz starke Regelmäßigkeit. Und wenn mir dann bestimmte Lebenssituationen hilfreich sind, das heißt, wenn das Wetter günstig ist und wenn ich jemand habe, der mich zum Schwimmen fährt, meine Lebensgefährtin hilft mir da meistens, dann gehe ich auch gern schwimmen im Sommer. Und zwar in einem der Baggerseen um Karlsruhe herum.
Ja, und was ist, wenn nichts passiert? Wenn Sie da so sitzen und ich weiß, Sie haben für diese Saison einen Auftrag der Berliner Philharmoniker. Ich weiß nicht, ob es schon fertig ist.
Das ist schon fertig.
Und dann wunderbar, aber dann sitzen Sie da und haben einen Auftrag und nichts kommt. Was ist dann?
Das muss man aushalten. Das heißt, man braucht eine Konstitution, psychisch und physisch, die das erträgt. Man darf nicht verrückt werden und man darf nicht denken, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt muss irgendwas genommen werden oder irgendwas nicht genommen werden, irgendwie von außen was kommen, sondern ich muss wirklich Geduld haben. Geduld und warten. Geduld und warten.
Inspiration kommt manchmal aber wohl auch von außen. Sie sollen ein Notizbuch haben, immer bei sich.
Und hier liegt es, sehen Sie, das habe ich hier vor mir.
Das ist diese Klatte.
Das ist das kleine Notizbuch.
Da soll alles Mögliche drinstehen, unter anderem auch Kochrezepte.
Na, Rezepte wohl nicht, aber vielleicht, wenn was einzukaufen ist. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel so herumblättere, da steht zum Beispiel Ihre Eingangsformel. Neugierige Ohren und offene Herzen und ein Kreuz dahinter. Da habe ich ja drüber gesprochen, das kann man doch wunderbar umdrehen. Dann steht hier das Wort Plastizität. Und dann steht noch das Wort Tangos in Klammer Carlos Gardel. Als wir eben Santana hörten, dachte ich, das klingt aber ein bisschen beruhigt, wenn ich dann Carlos Gardel höre, dann bin ich viel aufgeregter. Sehen Sie, das sind solche Notizen, die dann später, wenn es mal jemand liest, zu eigentümlichen Schlussfolgerungen führen werden.
Aber helfen die unter Umständen? Ich weiß, dass Sie gerne kochen. Und ich habe mich gefragt.
Ich esse viel lieber, entschuldigen Sie. Ich habe früher mehr gekocht als heute. Ich bin jemand, der sich beim Essen sehr rezeptiv verhält, nicht den Rezepten
folgt. Das haben Sie aber
folgt.
Schön ausgedrückt. trotzdem, wenn man gerne genießt, sei es kochend, sei es essend, hat das was. Unterschwellig, kann man vielleicht gar nicht fassen, aber hat das was zu tun mit Komponieren, mit Ihrer Kunst?
Es ist die Wiederherstellung der Produktionsfähigkeit, es ist die Reproduktionsfähigkeit meiner physischen Existenz und auch meiner psychischen.
Also doch mehr.
Ich brauche eine gewisse Erdung dann. Ne? Mhm. Und das heißt, es gehört aber auch dazu, ein Maßbewusstsein. Ne? Mhm. Es hat keinen Sinn, das alles nur als Verschlingen und als Inanspruchnahme zu sehen, sondern genau das richtige Maß zu finden. Ich hatte einen wunderbaren Griechischlehrer, der hat uns damals sehr viel von griechischem Denken, antikem griechischem Denken übermittelt. Und der hat immer gesagt, man muss das Maß finden, aber man muss die Grenze kennen, die man einmal überschritten hat. Um das Maß zu kennen, muss man gelegentlich eben ins Unmaß geraten. Und wenn jemand immer nur sich im Maß befindet, dann entsteht wahrscheinlich künstlerisch gesehen genauso wenig, wie wenn einer immer nur im Unmaß sich befindet.
Können wir beim nächsten Stück, was wir von Ihnen hören, mal erleben, wie weit Sie es mit Maß und Unmaß getrieben haben. Wir gehen von Griechenland, wenn ich es richtig weiß, ein bisschen weiter in den Norden, in nordische Weiten. Wir haben gewählt einen Ausschnitt aus Schattenstück. Erzählen Sie uns ein bisschen dazu.
Oh je, das liegt auch lange zurück. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, von 1983. Mhm. Ich habe das zum großen Teil in Paris komponiert, als ich in der Cité des Arts Stipendiat war. Ich weiß nicht, 82, 83, in der Zeit. Es ist gewidmet dem Maler Per Kirkeby, den ich sehr schätze und den ich damals auch sehr oft getroffen hatte. Der war um diese Zeit in Karlsruhe als Professor an der Akademie tätig und wir haben einander oft besucht. Und es versucht etwas von dieser mehr bedeckten und mehr gedeckten Farbwelt von dieser Malerei zu beantworten, musikalisch. Nicht auszudrücken, sondern zu beantworten.
Aus Schattenstück von Wolfgang Riem, gespielt vom Radiosinfonieorchester Berlin mit Christoph Prick am Dirigentenpult. Und Herr Riem, Sie haben eben so zwei, dreimal ganz intuitiv einen Einsatz gegeben, dass ich dachte, kennen Sie das mit dann doch über 30 Jahren Abstand wirklich noch so auswendig?
Aber natürlich, das ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Substanz von mir selber. Das ist, bin ich ja selber, nicht? Hm. Manchmal fremdelt man, manchmal freut man sich, wenn verlorene Söhne und Töchter wieder hereintreten.
Sie sind ja nun nicht nur berühmt für Ihre Schlagzeugturbos, sondern vor allem für das Ausloten von Klangfarben. Und ich habe dieses Stück gewählt, weil ich das so faszinierend fand, wie manchmal ein und derselbe Ton die Instrumentengruppe wechselte. Am Schluss ging es über in die Hörner, vorher waren es die Streicher. Ich habe mich gefragt, so ein großes Sinfonieorchester, ist das für Sie als Komponisten bei aller Erfahrung auch so eine Art Riesenspielzeug, Tuschkasten, Spielwiese? Was ist für Sie so das Instrument, Orchester?
Also auf den Gedanken des Spielzeugs bin ich nie gekommen.
Tuschkasten?
Tuschkasten noch weniger. Irgendwie ist es mehr was landschaftlich-skulpturales. Das ist etwas, was sich organischen Prozessen eröffnet und diese ermöglicht. Für mich ist Komponieren etwas sehr mit Organik verbundenes, mit der Entwicklung des einen aus dem anderen, dem Werten des einen in ein anderes hinein.
Also wie eine Pflanze, die wächst?
Wie eine Pflanze, die wächst, auch mit der Umwertung, dass etwas, was vorher noch, jetzt deute ich es optisch an, was man im Rundfunk natürlich nicht sehen kann, was optisch noch eine Gestalt hatte, die dann anders wird, dass etwas sich verändert. Und das ist eben in der Zeitkunstmusik das Großartige, dass man das nacheinander auch verfolgen kann und vom einen ins andere zu kommen, das eigentliche Hörerlebnis mitgestaltet. Ne?
Wie hat das angefangen? Hat schon der kleine Wolfgang Riem innerlich gewusst, ich bin ein Komponist oder ich könnte einer werden?
Nein, ich musste etwas größer werden dazu. Aber der Kleine, der wusste, dass er was mit Kunst macht. Also erst wollte ich mal Maler werden, weil das ist irgendwie erreichbar. Das, da kann man schon was gestalten als Wicht. Dann wollte ich natürlich Dichter werden. Ich habe Gedichte geschrieben und habe angefangen, mir Geschichten auszudenken. Musik kam als Letztes dazu. Es ist ja eigentlich im Herstellungsprozess auch die abstrakteste der Künste. Im Spielerischen, so am Instrument rumspielen, das ist sicher früh erreichbar. Aber dass man daraus auch etwas macht, dass dann vom Rumspielen etwas ins Kreisen kommt und ins selber generieren, das ist ein hochabstrakter Vorgang eigentlich.
Aber Sie haben früh angefangen. Sie haben gleichzeitig Abitur gemacht und Ihr erstes Kompositionsstudium schon beendet.
Nein,
ich glaube, das
früher,
erste Stück mit elf, so experimentiert.
Ja, das waren Lieder. Ja. Mhm. Und dann eben immer für entsprechende Gelegenheiten, da hatte ich einen Schulfreund, der sehr gut Cello spielte. Natürlich schrieb ich für den eine Cellosonate, deren Klavierpart ich gerade noch spielen konnte.
Aber es ist ja schon was anderes. Wenn jemand mit Musik anfängt und hat, sagt dafür Begabung, dann denkt er vielleicht, ich werde Pianist oder ich werde Geiger.
Das war bei mir klar, dass es nicht ist. Das war für mich immer klar, dass ich derjenige sein werde, der die Dinge hervorbringt, weil ich bin manuell nicht so geschickt. Also ich habe nicht gut Klavier gespielt. Ich habe schon überhaupt in den wiedergebenden Künsten, als da wären Mathematik und Latein und Griechisch, war ich eigentlich ein schlechter Schüler, obwohl das gerade Griechisch mein Lieblingsfach war.
Aber Sie sind nicht Komponist aus Verlegenheit geworden, weil es am Klavier nicht geklappt hat.
Nein, aber wenn Sie so wollen, können Sie sagen, aus einer speziellen Begabung heraus, die anderes ausschließt. Mhm. Ich konnte mich immer viel besser, wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe, im Stil einer Komposition äußern, als mit dieser Komposition. Verstehen Sie, ich habe dann im Stile Beethovens improvisiert und habe gesagt, das ist jetzt die und die Sonate oder so.
Ja, das finde ich interessant, wenn Sie Komposition als einen Prozess, als einen Wachstumsprozess, als etwas Organisches, ja, beschreiben. Wann würden Sie sagen, wurde aus einem Teenager, der sehr begabt versucht hat, im Stil von Beethoven was zu machen und jetzt schreibe ich mal was im Stil von Bach, wann wurde daraus der erste Riemen?
Kann ich nicht sagen, muss erforscht werden.
Eine Aufgabe für die nächste musikwissenschaftliche Dissertation.
Wissen Sie, ich stehe nicht neben mir als mein Wissenschaftler.
Kann ich selber nicht so sagen. Weil Sie haben ja dann auch sehr systematisch Komposition studiert, erst bei Fortner, dann bei Stockhausen. Nee,
zuallererst bei Eugen Werner Felte, das war mein wichtigster Lehrer. Der hat damals in Karlsruhe unterrichtet und den habe ich sozusagen im Stadtbild auch ständig gesehen. Es war eine sehr auffällige Erscheinung. Er hatte eine Gehbehinderung und war sehr ein Charakterkopf. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, nicht? Und der hat wohl auch gesehen, mit dem Jungen, da ist irgendwas los. Und da hat er gesagt, ja, komm doch einfach mal in die Hochschule und bring Stücke von dir mit. Und damals war der Direktor der Hochschule, Walter Kollnäder, einigen sicher noch bekannt als ein Verfasser von wichtigen Büchern, unter anderem über die Violine oder eine Vivaldi-Biografie oder auch ein sehr, damals das erste Buch, was erreichbar war, über Webern. Und der kam dann dazu und da haben die meine Kompositionen mit strengem Blick begutachtet und da haben sie zu mir gesagt, ja, wir finden eine Lösung, du kannst bei uns studieren. Und da konnte ich also mit dem Gymnasium gleichzeitig nebenbei, sozusagen quasi nebenbei, Musik studieren, Komposition studieren und war mit dem Abitur auch gleichzeitig mit dem Staatsexamen fertig, in Anführungszeichen, falls man das je sein kann.
Der bekannteste Ihrer Anreger als Komponist ist sicherlich trotzdem Karl-Heinz Stockhausen.
Ja, da bin ich dann anschließend hin.
Da haben Sie sich sehr direkt beworben mit Brief, mit einer Menge Chuzpe. Nun steht Stockhausen ja für eine gewisse Guruhaftigkeit. Da wird gebetet, der Meister hat seine Jünger.
Das wurde damals noch nicht, nein.
Aber er hat seine Jünger und für Sie war so eine Art Heiliger. Und Verzeihung, Sie mit Ihrer doch sehr lebensfrohen, auch barocken Ausstrahlung kann ich mir ein bisschen schwer vorstellen in so einem Kreis von esoterischen, vielleicht auch ein bisschen anämischen Jüngern.
Also da haben Sie eine völlig falsche Vorstellung. Es gab
keine
barockere Erscheinung als Stockhausen. Stockhausen war wirklich ein Mann, der vollständig im Leben, mitten im Leben stand. Und er war von großer Lebenslust. Es gab immer gut zu essen bei ihm und wir wurden bestens versorgt. Und gebetet wurde auf katholische Weise und nicht guruartig, sondern es gab ein Tischgebet. Und dabei haben wir Studenten immer schon das Wasser im Mund zusammenlaufend gegluckst. Und es war überhaupt nicht peinlich, sondern das war einfach er. Und es war wunderbar und überhaupt von Anämie vollkommen entfernt.
Gibt es einen Satz von ihm, der Sie ein Leben lang geprägt hat?
Naja, das ist, was er mir geschrieben hat.
Postkarte.
Er hat mir ein Programmheft, ich glaube, das war ein Musikfest in Italien, in Palermo, wo er war. Und da war gerade die Frage, was soll ich machen? Nicht? Soll ich jetzt zu ihm kommen oder soll ich nicht? Wie soll ich überhaupt weitermachen? Was soll ich machen? Und da hat er mir einfach nur auf ein Blatt geschrieben, lieber Wolfgang Rieben, bitte folgen Sie ganz Ihrer inneren Stimme, Ihr Karl-Heinz Stockhorst. Und das habe ich mir mit Reißnagel an die Wand gehängt und es hing jahrzehntelang über meinem Schreibtisch, der damals noch an der Wand stand in Freiburg. Und das habe ich lange Zeit da hängen gehabt, bis es zu vergilben drohte, denn das war wie immer bei Stockhorst mit grünem Filzstift damals noch geschrieben. Und dann habe ich es in die Sacher Stiftung gelegt.
Das ist ja auch ein unglaublicher Ausdruck von Vertrauen. Folgen Sie ganz Ihrer
ich
inneren Stimme.
Auch, ja.
Sie unterrichten heute selber Studenten. Sie kommen gerade aus Luzern und haben mit jungen Komponisten gearbeitet. Sagen Sie denen sowas auch?
Im Grunde ja. Im Grunde versuche ich, die Eigenkräfte zu stärken und nicht die Orientierungslüste. Also ich sage immer, dass das zunächst mal in sich selbst zu hören ist und dann dem zu entsprechen ist technisch. Also ich versuche nicht rauszufinden, was jemand besser machen könnte, um mehr in meine Richtung oder in eine Richtung oder in seine oder in deine Richtung zu gehen, sondern in seine eigene. Und daraus, aus seinen Ansätzen, das Technische zu klären, können die Ansätze das zum Ausdruck bringen, was der Betreffende oder die Betreffende, es gibt ja auch fantastische junge Komponistinnen, die, was die wollen. Und nicht nur, was sie sollen, was ihnen von gutmeinenden oder nicht immer nur gutmeinenden Fachzeitschriften vorgekaut wird.
Und dann immer auch die Arbeit mit dem Klang der realen Instrumente, also der Bläser
das
und der
ist das
Streicher und nicht mit elektronischen
Imitationen. Ist für mich ganz wichtig, dass das...
Für die Sinnlichkeit von Klang?
Überhaupt die Praxis, dass es nicht eine abstrakte Vorstellung ist, sondern dass man auch die Psychologie der Spieler kennenlernt. Dass man, wenn man für Instrumente schreibt, weiß, dass da Menschen und nicht nur digitale Systeme dahinter stehen. Nicht? Es gibt Unterschiede, ob ich jetzt für Klarinette schreibe oder für Geige oder für Klavier oder für Stimme. Und manchmal lese ich Partituren, da ist alles, kommt alles aus den Fingern, als würde alles auf Tasten gespielt.
Das können Sie in der Partitur ansehen, ob sie am Computer entstanden ist.
Ich sehe die Haltung des Betreffenden, ob er seine Erfindung, zum Beispiel wenn er für Stimme schreibt, aus der Stimme, aus der Menschenstimme, aus dem menschlichen Körper, aus der Luftsäule, die im menschlichen Körper sich befindet, motiviert oder ob es eben Fingerspiele auf den Tasten sind. Am Klavier lässt sich alles erfinden. Ne?
Und über die Stimme von Wolfgang Riem im Orchester der Neuen Musik sprechen wir gleich. Der Komponist ist heute unser Gast im Gespräch von Deutschlandradio Kultur. Das war jetzt, wie Sie deutlich hörten, keine Musik von Wolfgang Riem. Der Komponist ist heute bei uns zu Gast im Deutschlandradio Kultur. Herr Riem, wie sieht das überhaupt aus mit Popmusik in Ihrem Leben? Wenn Sie morgens aus dem Badezimmer kommen, machen Sie das Radio an und hören vielleicht Seven Layers?
Also das ist sicher nicht so. Ich dachte auch eben, als es begann, komisch, das ist doch gar nicht von mir. Und irgendwie
sofort erkannt.
Und da dachte ich, gleich kommt jemand rein und serviert mir einen Drink und irgendwie, es wird lustig. Aber es ist nicht meine Welt, das ist ja klar. Nicht? Mhm. Und dann, wenn da so klagende, weinende Stimmen sind, das ist eine völlig ferne Welt von dem, wie ich mir Musik vorstelle. Aber okay, das gibt es und es soll ja auch so sein. Und es hat auch sicher viele Freunde.
Tauchen wir wieder ein und tauchen wir wieder um. Herr Riem, es gibt eine kleine Geschichte. Wenn sie nicht wahr ist, dann ist sie verdammt gut erfunden. Ein kleiner Junge sieht Wolfgang Riem mit Notenblättern hantieren und fragt ihn, was er denn so macht. Und sie sagen, ich bin Komponist. Und der Junge meint, was, du lebst noch? Ja. Komponisten sind doch alle tot. Ja. Ist das Dilemma der neuen Musik, dass die Komponisten, die wir fast täglich hören, alle tot sind?
Das ist nicht das Dilemma, sondern das ist eine eher Anekdote. anekdotische Folge.
Aber es stimmt, davon, die Geschichte?
Dass die Geschichte stimmt. Aber gut, man wird ja von Kindern auch ständig gefragt, ob früher noch, als man jung war, die Saurier lebten. Also das ist ja kein Problem. Es hat sicher damit zu tun, dass Komponisten meistens dargestellt werden mit irgendwelchen komischen Perücken auf dem Kopf oder irgendwie. Und man denkt immer, dass die seltsam einherschritten und seltsam miteinander sprachen. Das waren aber Menschen, ne? Das waren Menschen mit Leidenschaften und mit Trieben, mit Gefühlen, mit höchst machtvollen Impulsen.
Ja, aber der Junge hat ja in einem Punkt schlicht und einfach recht. Die meisten Komponisten, die wir so täglich im Konzertbetrieb hören, sind tot. Und zwar ziemlich lange schon. Mozart, Brahms, Mahler. Alle schon ziemlich lange.
Echt? Ich wusste ich gar nicht.
Ja. Für Sie sind Sie gegenwärtig. Ja, Sie sind in der Musik gegenwärtig. Aber als Mensch, ich frage mich, ist das so ein bisschen das Dilemma der neuen Musik, dass wir so viele Komponisten hören, die schon lange tot sind?
Ich würde sagen, es ist das Dilemma der Hörer. Die müssen das eben ständig so wahrnehmen. Aber Sie werden jetzt nicht von mir eine Klage hören, denn wenn wir uns vor Augen führen, vor Augen meint in dem Fall zahlenmäßig, statistisch beschäftigen sich so viele Menschen wie noch nie in einer erdgeschichtlichen Zeit mit zeitgenössischer Kunst wie heute und mit zeitgenössischer Musik eben besonders. Ich bringe mal das Beispiel, wenn ein Konzert mit Werken meiner Studenten im Rundfunk übertragen wird und es hat eine Einschaltquote von 0,00 so und so viel, dann hören das immer noch mehr Menschen als Beethovens Violinkonzert zu seinen Lebzeiten.
Gut, waren Beethovens Übertragungsmöglichkeiten erkennbar schlechter. Aber was natürlich wichtig ist, Bach und Mozart haben in ihrer Zeit genauso viel Ärger bekommen, weil sie neue Musik geschrieben haben.
Das ist normal.
Aber ist es wirklich so normal? Denn es ist natürlich so, Sie haben völlig recht, es gibt viel mehr Festivals für neue Musik.
Ungeheuer.
Geradezu inflationär viel, gerade in den letzten Jahren. Der Hörerkreis ist größer geworden, aber er ist doch ein bisschen spezimäßig häufig.
Es ist kenntnisreich. Verstehen Sie, man kann darüber eigentümlicherweise klagen, dass in Konzerten meistens ältere Menschen sitzen. Man müsste genauso gut darüber klagen, dass im Popkonzert meistens nur junge Menschen sitzen. Die Menschen werden doch viel älter. Man muss was für die Popmusik tun. Es ist niemand in den Popkonzerten aus der älteren Generation. Um Himmels Willen, wir müssen Busse herankarren. Verstehen Sie, es ist immer ein Gesichtspunkt der Perspektive.
Perspektivwechsel. Ja. Welches Publikum ist Ihnen eigentlich das liebste? Laien oder so ein Donau-Eschingen gestelltes Publikum, was
das eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Auch in dem, was Sie Donau-Eschingen nennen, und Sie meinen jetzt ja ein Spezialpublikum, ist das Laientum weit verbreitet. Und bei den sogenannten Laien gibt es enorm viele Spezialisten, die immer genau wissen, wie es zu sein hat. Also, verstehen Sie, mir ist der Hörer am liebsten, der hört und der hören kann. Und hören können bedeutet, nicht das Ohr bereits mit einem Gehörten verstopft zu haben, von dem man erwartet, dass es wiederkehrt. Ne? Wenn man sagt, Musik ist, Doppelpunkt, und dann kommt irgendwas, dann ist man schon auf der falschen Spur. Musik kann sein, Doppelpunkt, und dann kann was folgen.
Also bezogen auf unser Eingangsstück, Tutu Guri, jemand, der sich diesem Schlagzeugklang einfach erstmal hingibt. Sich traut.
Hingeben, das ist schon so ein weiter Begriff, aber es wahrnimmt. Verstehen Sie, das Wahrnehmen ist auch für wahrnehmen und nicht als Zeichen für etwas anderes gleich zu interpretieren. Das ist wohl offensichtlich auch sehr schwer. Ich gebe zu, das Wahrnehmen von Kunst ohne gleich einen Willen oder eine Lenkung oder eine Absicht dahinter zu vermuten, sondern die Sache selber mal wahrnehmen in ihrer Eigenart. Das scheint wirklich das höchst Komplizierte zu sein, auf das wir alle hoffen.
Herr Riem, viele Komponisten, also zum Beispiel Peter Oetvös oder John Adams, die dirigieren auch ihre Werke. Mhm. Sie selber machen das nicht. Sie sitzen
ich kann
immer.
Es nicht.
Ist das der einzige Grund?
Ja, wenn ich es könnte, täte ich es ja. Außerdem, verstehen Sie, es ist eine Frage da. Ich bin, wie soll man sagen, vom Temperament her ein sanguinischer Melancholiker. Das heißt, ich bin nicht cholerisch genug. Gut, ich kann es sein, aber ich bin nicht cholerisch genug und nicht vermittlungsgeil oder froh, wie man sein müsste, um die Dinge nach außen zu bringen.
Sie sitzen still im Saal und leiden oder freuen sich?
Ich bewege mich schon und ich zeige schon meine Emotionen und ich sage schon, komm, jetzt mach mal oder so. Aber ich bin nicht in der Lage, darin meinen Lebenszweck zu sehen. Mhm. Ich sehe mich als jemand, der die Dinge hervorbringt und ihnen dann folgt in ihrer Eigenart.
Wenn ein Stück geboren ist, Herr Riem, und Sie hören die erste Probe, hören Sie dann eigentlich das, was Sie innerlich gehört haben, oder sagt dann auch der Hörer Wolfgang Riem zum Komponisten Wolfgang Riem, also was du dir da ausgesucht hast, geht eigentlich gar nicht?
Aber natürlich, hören in diesem letztlich doch sehr fachlichen Können eines Komponisten ist auch immer empirisches Wahrnehmen von Möglichkeiten, von Annäherungen, von Hilfestellungen, von Fehlern.
Und dann heißt es aus dem Zuhörerblock von Wolfgang Riem, Schlagzeuger, bitte doch aufhören, habe ich mir nicht gut ausgedacht.
Dann würde ich sicher mit Korrekturmöglichkeiten kommen. Wenn Sie sich die Partituren anschauen von Gustav Mahler, der hat an Werken, die schon lange im Druck vorlagen, bei jeder Aufführung geändert. Als Komponist ist man ja ständig in einem Prozess und nicht in einer philologisch-historischen, musikwissenschaftlichen Position. Ich bin ja mittendrin sozusagen in der Ursuppe, wenn Sie so wollen.
Mittendrin in die Ursuppe, eine letzte Frage. Hören Sie eigentlich ständig Musik?
Wirklich?
Innerlich?
Also innerlich oder
jetzt
ständig
auch?
Musik? Also ich beschäftige mich mit Musik. Das heißt, ich bin in meinen Sinnen ausgerichtet auf die Wahrnehmung musikaffiner Vorgänge. Und ich bin beim Nachdenken auch über formale Dinge eigentlich ständig mit Musik beschäftigt, ohne jetzt natürlich nicht, wie es in Filmen immer so ist, Mozart hört die Melodie, jetzt hat er die Melodie gehört, guck, der Vogel hat sie ihm vorgepfiffen. Nein, natürlich nicht so, sondern ich bin beschäftigt damit, wie ein Maler eben mit Farben, ohne dass die ihm aus der Nase triefen.
Herr Riem, ich habe es ein paar Mal erleben dürfen, wie wunderbar Sie sich freuen können, wenn Sie aufgeführt werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie und alle Zuhörer morgen der Magie von Tutuguri anheimfallen. Wir werden es übertragen hier im Deutschlandradio Kultur live ab 19 Uhr. Und stattfinden wird es in der Berliner Philharmonie beim Musikfest. Herr Riem, es war mir eine große Freude. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ebenso, vielen Dank.
Wolfgang Riem, der Komponist, war unser Gast. Morgen können Sie wieder telefonieren in unsere Sendung hinein. Länger leben, anders arbeiten heißt dann das Thema, wie sich die Arbeitsbiografie bei steigendem Lebensalter verändern könnte. Hier im Programm von Deutschlandradio Kultur gleich die Nachrichten, dann die Lesart. Ich bin Ulrike Timm, schönen Tag noch. Tschüss.